Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stadtiles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Wir sind in Folge 28 mittlerweile. Wir schreiten hier mit großen Schritten voran. Heutiger Gast ist Achim.
Hallo.
Hi Achim, klingt jetzt erstmal weniger verrückt, als es vielleicht dann am Ende sich herausstellt. Wir gucken heute wieder so ein bisschen hinter die Kulissen. Achim, korrigier mich, wenn ich Quatsch erzähle. Ja, also du bist Chef vom Summer Breeze Festival, oder? Kann man das hier so raustrompeten?
Kann man so sagen, ja.
Ja, cool. Auch bei dir geht es natürlich wie immer darum, ein bisschen kennenlernen. Ne, woher du kommst, was du so machst, wie es zum Summer Breeze gekommen ist und so weiter und so fort. Deswegen, woher kommst du? Wo bist du groß geworden?
Ich komme aus dem schönen Abtsgmünd. Das ist in der Nähe von Aalen zwischen Stuttgart und München.
Dort Weltstadt.
Dort fanden auch die ersten Summer Breeze Festivals statt, also ja. Schön auf dem Land.
Ja.
Ja, und da bin ich groß geworden. Da bin ich nie weggegangen und da wohne ich heute auch noch.
Okay, cool. Wie muss man sich das vorstellen? Also wer hat dich da für Gitarrenmusik begeistert, beziehungsweise wann ging das bei dir los?
Das ging bei mir so Anfang der Realschule los. Einer meiner Klassenkameraden hatte eine Cousine, die ein Auslandsjahr in Los Angeles hatte und die hat die erste Guns N' Roses, die Appetite for Destruction mitgebracht. Die habe ich dann, glaube ich, zum 11. Geburtstag bekommen.
Krass.
Die war da gerade irgendwie ein halbes Jahr alt und das hat mich irgendwie gepackt und so ging das dann richtig los. Davor habe ich schon so ein bisschen Ärzte gehört, aber ja.
Ja, ja.
Mit Guns N' Roses ging das quasi richtig los.
Okay, auch nicht schlecht. Und also wann war das? Welche Zeit ungefähr?
Ich glaube so 88, 89.
Okay, okay. Ich meine, da gab es ja dann logischerweise noch kein Internet. Wie ging es da weiter? Also ich meine, ihr hattet ja wahrscheinlich da auf dem Dorf jetzt keinen Plattenladen. Gehe ich mal von aus, wo man hingehen konnte, um sich dann noch weiter zu bilden musikalisch?
Ja, das war dann wirklich so, dass man halt so in unserer Klasse, oder es war so eine Klasse und Parallelklasse, da hörten alle dann irgendwie Maiden und dann kam natürlich Metallica dazu. Ich bin mit einem mit einem guten Freund aufgewachsen, der 3 Jahre älter war. Seine Mutter war quasi mein Babysitter und der hörte früher schon Halloween, Manowar und so, war großer Accept-Fan. Und als er halt festgestellt hat, dass ich so in diese Richtung ging, hat er hat mich da richtig reingebracht in die Richtung oder in die Musikrichtung.
Okay, cool.
Und hat mich dann auch mit auf da war dann Bad Religion war groß, da hat er mich mit aufs Konzert geschleppt und auch ja meine Cousine und ihr Mann, die waren große Scorpions-Fans, da war ich dann mit auf dem Konzert und so ist das dann halt gewachsen irgendwie, ja.
Ja, okay. Nicht schlecht und ich gehe davon aus, ihr seid dann, du hast gesagt, ihr seid in der Nähe von Stuttgart gewesen, ihr seid dann gereist, sage ich mal, ja?
Genau, also in Aalen hatten wir irgendwie so einen Plattenladen, Günthers Plattenladen. Da war dann mal eine Bonfire-Autogrammstunde oder so. In Aalen waren noch hier und da mal Konzerte. Da war ich aber noch zu jung dafür.
Okay.
Aber dann sind wir halt nach Stuttgart auf Konzerte später mit so 14, 15, 16.
Ja.
Und da auch regelmäßig mit dem 30-Mark-Ticket zu fünft irgendwie mit dem Zug samstags in die Lörche oder in eine der Lörchen, beziehungsweise in alle, später in den WOM.
Ja.
Haben uns da halt dann eingedeckt.
Okay, wie muss man sich das vorstellen? Kann ja sein, dass das irgendwie so ein kleiner Kulturcrash dann da war. Ich meine, weißt du, ihr wachst da behütet auf in einer Kleinstadt und dann geht's da irgendwie los. Dann kann es ja durchaus mal vorkommen, dass man dann da ein bisschen die Clubs unsicher macht.
Ja, also es war tatsächlich eher dann so die Plattenläden, die Shops.
Okay.
Irgendwie, selbst einen Döner gab es ja irgendwie hier bei uns nicht. Von daher war das in Stuttgart schon irgendwie so die große Welt, wo man dann mit 14, 15 eben hingereist ist. Die Plattenläden, das kulinarische Angebot und ja, das war, halt so das typische Erwachsenwerden. Das war natürlich okay. Mega spannend.
Ja.
Oder auch in Aalen. Das war dann wirklich teilweise halt nach der Schule irgendwie mit dem Fahrrad halbe Stunde nach Aalen und dort eben ja, eingekauft oder was man sich halt so leisten konnte. Das war ja dann eher vom Taschengeld reicht's vielleicht, hat's vielleicht eine CD im Monat gereicht. Also
ja,
gerade wenn man bei Guns N' Roses bleibt, man musste sich entscheiden, ob man die Use Your Illusions 1 oder 2 kauft. Und die andere war dann halt erst ein, zwei Monate später möglich. Das war ja schon, oder man hat sich dann abgesprochen. Der eine hat die gekauft, der andere die. Oder auch, ja, wir hatten hier eine Bücherei, die eine recht gute Kassettensammlung hatte.
Okay.
Da hat man sich halt die Kassetten ausgeliehen, hat sich Kopien gezogen, was damals ja jeder gemacht hat.
Na klar.
Und man durfte, wenn neue Kassetten kamen, man durfte immer nur 5 ausleihen. Und sind wir halt auch zu dritt oder zu viert hin, haben alles ausgeliehen, was eben uns irgendwie interessiert hat und hat die dann untereinander gleich durchgetauscht, dass die nicht wochenlang irgendwo anders waren. Und ja, so kam man dann zu seiner Musiksammlung.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du irgendwann auch selber in einer Band gespielt?
Ja, das habe ich tatsächlich dann auch. Ich habe, mit 16 habe ich angefangen, in einer Band zu spielen, habe so mit 13 angefangen, Schlagzeug zu spielen.
Ah, okay.
So kam das auch später mit dem Summer Breeze zustande. Ich habe da für die Band habe ich ein paar kleinere Konzerte organisiert und wir wollten halt irgendwann ein Festival spielen und so kam das zustande, dass ich mit meiner Clique das erste Summer Breeze organisiert habe.
Okay, krass. Nochmal kurz zurück zur Band. Willst du den Namen verraten oder bleibt der geheim?
Nee, also das war eigentlich die zweite Band nachher. Das war Voodoo Kiss.
Ja.
Und mit der, da haben wir dann wirklich regelmäßig Shows gespielt. Davor, die Band hatte irgendwie 4, 5 Namen. Das war eher so
Spaß.
Ja, war halt, da wechselte auch der Stil. Das war am Schluss war es eine Punkband. Am Anfang war es schon eher eine Metalband.
Okay.
Und dann Voodoo Kiss, das war so alter Rock'n'Roll. Ich habe immer gesagt, ich mache mit alten Männern Musik. Der Sänger war 23, der Gitarrist 27 und der Basser 31. Und ich war halt 17. Für mich waren das alles alte Männer.
Alte Säcke.
Genau. Und so ging das los. Das war natürlich auch eine Zeit, wo ich extrem viel unterwegs war und wo ich viel Neues kennengelernt habe. Und ja.
Ja, okay. Spannende Zeit. Wart ihr international unterwegs oder nur in Deutschland?
Nee, nur Süddeutschland. Also
okay.
Hier im Umkreis 50 Kilometer, sag okay. ich mal. Aber es war halt so, das war so, ja, Motorrad-Club-Rock irgendwie. Und man hat halt irgendwie bei jeder Motorradgang auf dem 40er oder auf dem 30. Geburtstag gespielt oder beim einen auf der Hochzeit. Und
ja, cool.
Ja, mit 17 irgendwie bei der Motorradgang, bei den Destroyer auf der Riesenparty, das war schon irgendwie spannend und furchteinflößend.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Vor allem, also die werden ja wahrscheinlich auch andere Partys gefeiert haben oder anders Party gefeiert haben, als du es vielleicht vorher kanntest, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, nicht schlecht. Aber also wie kam das dann? Du hast es gerade selber erwähnt, du hast dann irgendwie angefangen, Shows zu organisieren.
Genau, also, ich hab dann halt für die Band so hier und da mit den, wir haben eher mit Kneipen so ein bisschen gesprochen, hab dann vielleicht auch mal für jemand anderen was organisiert, hab die Supportband dann meistens dazu geholt, das waren auch irgendwie Freunde, die waren dann auch eher jünger.
Ja.
Und so kam dann das Ganze ein bisschen ins Rollen. Wir haben dann in einem Teilort von Aalen, in Dewang, das Josefle, das ist so eine alte Diskothek, die ist hier relativ bekannt. Da haben wir dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es da Voodoo Kiss noch gab, aber da haben wir dann angefangen, Konzerte zu machen. Ich glaube, das erste Konzert war sogar gleich Eisregen.
Ui, okay.
Und die waren damals aber erstes Album, also ganz unbekannt.
Okay.
Aber so die zweite, dritte Show war dann Ectomorph. Da hatte ich auch irgendwie die CD, die sich bis dahin 13 Mal in Deutschland verkauft hatte, hatte ich in die Hände bekommen. Und die sind dann zu 5. oder zu 6. im Fiat Uno aus Ungarn angereist. Und
ach du meine Güte.
So ging das Ganze halt los. Und haben wir so eine kleine Booking-Agentur gemacht, haben da auch Ectomorph reingenommen, End of Green. Und so hat sich das Ganze ein bisschen entwickelt, irgendwann dann zum Label.
Okay, war das dann, also war das hauptberuflich dann zu der Zeit oder hattest du einen richtigen Job?
Ich hatte einen richtigen Job, also war beim Zeiss in Aalen-Oberkochen als Feinoptiker angestellt, habe da nebenher die Konzerte organisiert und hatte natürlich immer den Traum, also irgendwann das zum Hauptberuf zu machen, habe regelmäßig zum Beispiel beim Michael Dringert bei Metal Blade angerufen, ob er nicht einen Job für mich hat. Der wurde ja später okay. Dann mein Geschäftspartner.
Ja, kommen wir noch.
Aber ja, das war damals so. Ich hatte halt hier und da Konzerte organisiert, hatte auch Summer Breeze nebenher organisiert und habe beim Zeiss gearbeitet.
Okay.
Ganz normal Geld verdient.
Genau, du hast es ja auch gerade schon erwähnt. Also du hast Konzerte organisiert, du wolltest dann irgendwie selber auf einem Festival mal spielen und jetzt, also ist ja ein skurriler Weg, dann zu sagen, naja gut, die anderen wollen mich nicht oder keine Ahnung was, die weigern sich, mache ich halt mein eigenes.
Genau.
Ja. Also ist ja auch ein bisschen trotzig.
Es gab eigentlich auch nicht wirklich Festivals. Ah, okay. Ja, das ist vielleicht auch unser Vorteil gewesen, dass wir zu einer Zeit gestartet sind, wo es eben noch nicht so viele Festivals gab. Vielleicht ging es deshalb auch Anfang der 2000er relativ schnell, weil der Markt noch nicht so überfüllt war.
Mhm.
Ja, aber wir haben dann einfach gesagt, dann mache ich mein eigenes Festival. Es gab so ein paar kleinere, gerade so Motorradclub-Festivals und daran habe ich mich so ein bisschen orientiert und dann haben wir halt ein Zelt aufgebaut und haben das erste Festival gestartet. Am einen Tag waren wir Headliner, am anderen Tag Epophis aus Aalen oder aus Dewang, die zu dem Zeitpunkt irgendwie bei Morbid Records waren und zumindest hier im Ostalbkreis so der größte Name waren.
Ja.
Und so haben wir das erste Festival organisiert.
Wann war das? 97?
98? 97, genau. Ich war einer von zwei oder drei, die volljährig waren. Die anderen in der Clique waren meistens erst 16 oder die meisten waren 16 oder 17.
Ja, die haben dann mitgeholfen irgendwie beim Catering oder
genau. Was auch immer. Genau. Wir haben die Bar gemacht. Wir hatten gerade so drei 18-Jährige, die Bar machen konnten.
okay.
Und der Rest hat dann halt normale Getränke ausgeschenkt und
ja. Stand
am Grill. Einlass, ja, und war ganz einfach aufgezogen. Ich glaube, am Bier hatten noch zwei, drei Eltern mitgeholfen am Bierverkauf, was im totalen Chaos geendet ist.
So ist es, ja?
Ja, also wir wurden so ein bisschen klar, die kleinen Jungs da, dann kamen natürlich welche von Motorradclubs, weil wir ja als Band oft bei Motorradclubs gespielt hatten. Ja. Und die haben uns dann komplett auseinandergenommen irgendwie und wollten umsonst saufen und ja.
Ei, okay, ja gut, das sind dann immer so die kleinen Geschenke, die man dann so zurückbekommt. Genau, ne?
Das war der wahre Grund, warum es auch 98 kein Festival gab. Wir haben dann quasi gewartet, bis fast alle volljährig sind und haben dann erst 99 weitergemacht mit kleiner Security. Und ab 2000 hatten wir dann auch Open Air und eine richtige Security und die meisten, wo damals dann Security waren, waren 97 noch bei der Motorradgang dabei, die uns auseinandergenommen hat.
So. Ja gut, aber so dann habt ihr sie ja bezahlt, ne?
Genau, so sind die Grabenschlampen entstanden, die ja heute noch unsere Ordner vor der Bühne machen.
Ja, okay, krass. Vor der Bühne machen. Nicht schlecht, also habt ihr da auch noch jemanden hochgezogen sozusagen.
Genau.
Ja, okay. Mit wie vielen Leuten seid ihr da gestartet Ende der 90er? Also wie viele Besucher hattet ihr?
Also wir hatten so 400 Besucher pro Tag, waren zwei Tage im Zelt mit vier und sechs Bands. Ordentlich. Das, ja, war okay, also hat gepasst.
Ja, naja gut. Ich meine, also das ist ja dafür, dass man dann zum ersten Mal da so ein Festival irgendwie installiert. Ich meine, sind schon ganz andere mit weniger Leuten irgendwie ins Rennen gegangen, ne?
Ja.
Ja. Wie muss man sich damals diese Struktur vorstellen? Also habt ihr dann da, weiß ich nicht, mit dem Bürgermeister irgendwie gesprochen und der hat euch dann da geholfen? Oder, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich dort auf dem Land dann eher ungewöhnlich, so ein Festival, oder?
Ja, also der Bürgermeister hat damals, wollte gar nicht viel davon wissen. Die haben uns die Gestattung ausgestellt.
Okay.
Das war ja... Wir hatten auf dem Festplatz in Habsburg hatten wir unseren Bauwagen, haben gesagt, wir wollen halt eine größere Party machen. Da war das kein Problem. Damals okay. gab es halt auch noch nicht wirklich Computer. Wir hatten einen in der Clique, da hatte der Vater den Computer. Und dann sind wir dahin und haben halt mit 3-4 lustigen Schriften, Comics, Sans und was weiß ich was,
ein
Plakat zusammen geschustert. Das kann man heute noch auf unserer Webseite sehen. Da sieht man gleich, dass da so ein bisschen halt rumgedoktert wurde. einer aus der Clique hat in einer Druckerei gearbeitet. Der hat dann die Flyer und die Plakate und die Eintrittskarten gedruckt. Und so ging das dann los. Ich kannte die Bands, hatte halt einen von den anderen Konzerten her, kannte ich jemanden von einer PA-Firma, den angehauen und so haben wir das dann irgendwie aufgezogen. Was eine große Hilfe war, war damals die lokale Brauerei, die hatten Zelte. Der hatte Ahnung, wie man halt das Ganze vom Catering, vom Equipment her macht und ja, alles andere war wirklich so grob überlegt. Also wir hatten davor schon so ein paar Partys halt. Das waren aber eher so 10-Mark-Partys, wo jeder 10 Mark bezahlt hatte und essen und trinken konnte, so viel er wollte. Und aber zumindest hatte man so ein bisschen Ahnung, wie das Ganze laufen könnte.
Ja.
Und dann haben wir das einfach mal gemacht.
Okay, und dann... Also ihr habt ja dann, ne, hast du es gesagt, ihr habt ausgesetzt, weil er dann nicht nochmal mit den Rockern, mit denen ihr da irgendwie aufeinandertreffen wolltet. Also wann hat sich das dann alles so ein bisschen professionalisiert? Also ich meine, ihr habt ein Jahr ausgesetzt, okay, und dann seid ihr da wieder voller Elan rangegangen und hattet dann auch gleich das Ziel, das Ding noch größer aufzuziehen? Oder wie ging es da weiter?
Also das hat uns irgendwie nie losgelassen. Das war so, dass halt auch die Jungs aus der Clique immer wieder zu mir kamen und gesagt haben, so 98 dann, wo nichts war, beziehungsweise 98 haben wir mit dem Jugendverein zumindest so eine Eintagesveranstaltung, ähnlich wie das erste Festival gemacht. Aber haben halt gesagt, irgendwie war dieses Jahr gar kein Highlight im Jahr. Das fehlt irgendwie. Und dann haben wir halt für 99 dann nochmal mit den Planungen begonnen und wollten halt eine Stufe draufsetzen. Ich habe dann einfach bei Nuclear Blast angerufen, habe die Leute dort genervt irgendwie, denn Andy Siri war damals schon da, wobei ich hauptsächlich mit Eddie Freiberger zu tun hatte.
Ja.
Und jetzt schaltet sich mein Siri ein, weil ich Andy Siri gesagt habe. Ja, Eddie Freiberger war damals noch da und hat die Promo gemacht und er hat so ein bisschen halt seine Bands, damals Nightingales, Darkseed und Crack Up hatten wir dann gebucht für kleines Geld. Wir hätten sogar Nightwish buchen können.
Für großes Geld? Aber
auch für kleines Geld.
Oh, okay.
Irgendwie 1500 Mark, aber Darkseed haben halt für 1000 gespielt und haben wir für 1000 Mark gebucht. Gut, die waren damals auch nicht größer, von daher wäre es egal gewesen, aber es wäre halt ein schöner Name gewesen, so im Nachhinein.
Ja.
Und wir hatten dann auch bloß 500 Leute, hatten ein bisschen höheren Preis, aber ja, gerade so Leute wie Markus Woskin, der später dann bei Nuclear Blast war, die wurden dann halt auf uns aufmerksam. Der wohnt ja eigentlich nur 30 Kilometer weg, aber mit solchen Leuten hat man halt vorher nicht groß zu tun gehabt. Und so ging das dann Schritt für Schritt. 2000 dann das erste Open Air. Und da war dann Michael Drinkert schon involviert. Den habe ich dann darüber kennengelernt. Und das waren dann die großen Schritte, wo man eben dann Leute kennengelernt hat, auch über die Shows dann in der lokalen Diskothek in Dewang. Und so ist das dann ins Laufen gekommen.
Okay, da muss ich jetzt nochmal dazwischen grätschen. Also du hast in all den Jahren immer das Festival gemacht, parallel weiterhin Konzerte?
Genau, also die ersten Jahre habe ich relativ viele Konzerte gerade im Josefle gemacht und auch hier und da mal noch kleinere Shows, aber ja, hauptsächlich Josefle, später dann im Rocket, das gibt es ja heute noch.
Ja.
Und da habe ich eigentlich immer nebenher Konzerte gemacht. Ich hatte dann eine kleine Booking-Agentur und habe dann irgendwann 2001 das Label angefangen.
Okay, wie hieß die Booking-Agentur?
Super Beast Booking hieß die.
Okay, okay. Du alleine dann hobbymäßig, also hast nicht davon gelebt?
Nee, habe nicht davon gelebt. Ich war hauptsächlich allein. Später kam Jan Röder von Corroded aus Aachen dazu. Und ja, das war dann wieder so eine neue Welt. Da war auch der, in dessen Dunstkreis war so der Alan von Go Down Believing, der ja auch heute noch sehr fleißig ist, irgendwie Management für Ginger macht. Und ja, so habe ich halt immer mehr Leute kennengelernt. Und
also kann man ja schon eigentlich sagen, du warst so zur richtigen Zeit am richtigen Ort, oder? Also ich meine, es hat sich ja, das hört sich wirklich so an, als wenn da alles irgendwie günstig zusammengekommen ist. Dann hast du da ein Konzert gemacht, hast du den kennengelernt und also es ging ja dann irgendwie noch. Also wenn ich mir das heute so angucke, so einfach ist es ja dann doch nicht mehr.
Nee, das war definitiv dadurch, dass es halt noch wenig mit Computer, wobei das ging ja so 2000 irgendwie so los mit E-Mails langsam, 2001 habe ich, glaube dann meinen ersten PC gekauft und da ging das dann so richtig los mit E-Mails und so. Ne, 2000 war das genau, ja, und aber man hat sich halt wirklich noch auf den Shows kennengelernt, also auch Jagger zum Beispiel, wir wissen nicht mehr, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, also Jagger von uns hier von der Firma, mein Hauptbooker, Head of Booking hier, wir haben uns halt irgendwann mal auf einer Show kennengelernt. Der hat dann fürs Bang Your Head gearbeitet und fürs Heavy oder was. Und so hat man aber ganz viele Leute kennengelernt. Auf irgendwelchen Shows, dann Full Force waren regelmäßig ziemlich viele Bang Your Head.
Ja.
Wacken war ich, glaube ab 97 auch regelmäßig. Und ja, man hat halt überall irgendwelche Leute kennengelernt und das war halt noch ein bisschen einfacher vielleicht, wie jetzt per E-Mail.
Ja. Aber vermisst du das? Also jetzt mal ab von Corona, so dieses, keine Ahnung, auf ein Konzert gehen, dann mal irgendwie den Labeltypen, sage ich jetzt mal, kennenlernen, dann oder da mal die Managerin oder also irgendwie so? Oder ist dir das mittlerweile, dass du sagst, ey, ich bin hier, ich kenne alle?
Nee, das auf keinen Fall. Also es, ja, es war ja auf jeden Fall einfacher oder es ist auf jeden Fall eine einfachere Zeit gewesen, das definitiv.
Okay.
Muss man schon sagen.
Wann kam der Name Summer Breeze?
Direkt irgendwie, also wir haben im Januar oder so kurz nach Silvester, meistens, vielleicht war es sogar Neujahr, weil das war meistens, wo man so überlegt hat, was machen wir eigentlich so dieses Jahr? Und da kam so drumherum, zumindest war es die erste Januarwoche, wo wir überlegt haben, wir machen ein Festival. Und ich war mit meiner Freundin dann irgendwie im Kino und habe, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, geschaut. Und da kommt so in der ersten Sequenz, kommt dieser Typo Negative Cover Song Summer Breeze. Und ich sag zu ihr, Summer Breeze, das ist doch der ideale Name, ohne drüber nachzudenken, was es bedeutet oder dass er vielleicht eher im Ausland jetzt mit Reggae oder mit irgendwas mit Metal in Verbindung gebracht wird. Dazu war mein Englisch damals zu schlecht. Aber ich dachte, das klingt gut, Summer Breeze. Und dann, als ich
zurückkam, von Anfang an?
Ja, das war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, ich habe einen Namen, Summer Breeze, und fand jeder gut. Und dann war das klar, irgendwie ist der mir zugeflogen.
Okay, krass. Wurde gerade schon mal angeteasert, du hattest Michael Trenkert dann irgendwie mit dabei, ne? Es ist ja Metal Blade Europa Gründer, Chef, wie auch immer, gewesen. Wie kam das zustande? Also ihr wart ja Partner, oder? Beim Veranstalten vom Festival?
Genau, wir hatten also, die Clique hat es ja veranstaltet, es war noch ein anderer, wo auch sehr engagiert war, und wir zwei haben dann viel gemacht, so die ersten Jahre bis einschließlich 2.1. Und dann war das halt so, dass wir mussten dann irgendwann, also wir hatten kein Geld verdient, aber wir mussten trotzdem irgendwann Steuererklärung machen, und
naja, klar.
Das musste halt, ich meine, 2001 hatten wir 6.500 Leute dann schon, und wir mussten dann,
das ging nicht mehr so,
zu überlegen, was wir machen. Haben in der Clique halt besprochen, ob wir eine Firma gründen, ob jemand Risiko mit übernimmt. Und das war aber für alle irgendwie nicht so richtig denkbar. Dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir eine Firma. Und eigentlich sollte Markus Woskin gerade von Nuclear Blast dabei sein. Aber der hat dann eben gerade dort in der Zeit bei Nuclear Blast unterschrieben. Konnte dann nicht mehr. Und dann ist halt noch ein Dritter dazugekommen, der oder wir drei haben dann die Firma gegründet und eben gerade dieser dritte war halt mit Herzblut nicht so dabei, dem war das Geld wichtiger und so ist das Festival 2002 dann auch extrem schlecht verlaufen.
Schlecht im Sinne vom schlechten Booking oder?
Nee, das Geld war zu verlockend, sagen wir so, für ihn. Und wir standen dann da. Er war für die Finanz zuständig. Er hat Bürokaufmann gelernt und dachte mir, wir kennen ihn lang. Ich habe mit dem damals auch zusammen gewohnt in der WG und dachte, ja, der kann mit Finanzen gut. Dann nehmen wir ihn dazu. Der hat Hip-Hop gehört. Das hätte uns damals schon eine Warnung sein sollen. Und nee, aber das war halt eine. Wir hatten auch den Überblick verloren, muss man vielleicht sagen. Aber ja, es hat halt nachher viel Geld gefehlt und wir waren dann nach dem Festival alle heulend irgendwie. Also zumindest mein eigentlicher Kollege, mit dem ich das aufgebaut hatte, und ich, wir waren am Boden zerstört. Für mich war gleich klar, ich rufe Micha an, weil er einfach über die 2 Jahre davor wurde Micha so ein väterlicher Freund, der war 10 Jahre älter, hat mich immer unterstützt bei Metal Blade. Jedes Mal, wenn irgendwie das Festival war, kam er mit einem riesen Care-Paket mit irgendwelchen Gatorade und Power-Riegel und irgendwie einem Stapel CDs schon am Anfang. Das war immer so, jeder, der Micha kannte, weiß, dass er halt so war und da wirklich hat immer, stand mit Rat und Tat zur Seite und deshalb bin ich dann auch, am Sonntag habe ich ihn dann gleich angerufen nach dem Festival. Am Montag war ich dann bei ihm und seiner Frau zum Abendessen und wir haben halt drüber gesprochen.
Ja.
Und er hat sofort gesagt, er hilft uns und dass wir da rauskommen. Ich habe ihm die Situation erklärt, dass eben der eine nicht das gemacht hat, was er hätte tun sollen und der andere eigentlich die Schnauze voll hat, weil er das so belastet, dass wir jetzt mit wahrscheinlich einem 6-stelligen Betrag minus dastehen.
Uiuiui, okay.
Also war so richtig, gab einen Grund, ein paar Tränen kullern zu lassen.
Ja, das stimmt.
Und der Dringer sagte dann halt gleich, jetzt hör auf zu flennen, ich helfe euch da und habe ihm das halt erklärt und sagte, dann helfe ich halt dir. Sag ich, ja, ich dachte vielleicht eher, ob er nicht mit
gemeinsam
mit in die Firma kommen will, dass wir das so gemeinsam aufbauen. Die anderen haben das erklärt und hat er gelacht, sagte, eigentlich wollte er mich vor einem Jahr, als ich das Label gegründet habe und die Firma gegründet habe, wollte er eigentlich noch sagen, ob wir das nicht gemeinsam machen sollen. Und so sind wir Partner geworden.
Na okay, krass. Und bis zu dem Zeitpunkt hast du aber immer noch alles als hobbymäßig nebenher gemacht oder war mit Firmengründung dein eigentlicher Job Geschichte?
Also ich hatte blauäugigerweise 2001, also ein Jahr vorher, hatte ich beim Zeiss gekündigt und habe bei einer Plakatierfirma angefangen, um halt genügend Zeit nebenher zu haben.
Das heißt,
also heute, wahrscheinlich wenn meine Kinder das irgendwann machen, werde ich die Vollkrise bekommen. Ja. Deshalb verstehe ich meine Mutter da auch.
Jetzt rückblickend,
war natürlich auch nicht begeistert. Aber ja, ich habe dann halt gekündigt, weil ich brauchte die Zeit. Und dann habe ich bei so einer Plakatierfirma, beziehungsweise so diese Werbetafeln, diese Plastiktafeln an Gartenzäune von Obi und Bauhaus und so weiter angebracht.
Okay.
Und da hatte ich aber genügend Zeit, also ich konnte mir da frei nehmen.
Ja, klar.
Wie ich es eben gebraucht habe, habe dann mal eine Woche gearbeitet, die andere Woche plus 2 Tage. Und das war eigentlich ab März 2001.
Ja.
Allerdings war ich schon ein paar Monate vor dem Festival, habe ich da wieder aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, um irgendwas zu plakatieren, weil das eben schon ein Fulltime-Job geworden ist. Und Micha Drengert hat mich dann bei Metal Blade erstmal ein halbes Jahr angestellt. Ich habe dann im Lager geholfen. Immer wenn irgendwas mit Summer Breeze war, konnte ich das machen. Zwischendurch habe ich wieder geholfen im Lager. Und so habe ich zumindest ein bisschen was verdient, weil beim Festival hatten wir ja nichts mehr.
Ja. Also es hat bis zu dem Zeitpunkt, hat sich es irgendwie selber finanziert? quasi?
Ja, also ich habe im Endeffekt, ich habe meinen Orbit durchgebracht und habe einen schönen Schuldenberg auf der Bank angesammelt gehabt.
Eieiei.
Und habe im Endeffekt ein halbes Jahr vor dem Festival 2002 schon kein Geld mehr verdient und habe dann halt so nach und nach das abgestottert.
Ja.
Und ja, durch die Hilfe von Micha, dass das halt alles auf ordentlich aufgebaut wurde,
naja, klar.
Wurde das dann relativ schnell so, dass eben, muss auch sehen, 2003 dann, er hat alle Bands, die er irgendwie kannte, sei es Sabre to Sully oder In Extremo, die ganzen Metal Blade Bands, die haben alle für ganz kleines Geld gespielt.
Für einen Freundschaftspreis dann.
Ja, einfach, weil er gesagt hat, das ist ein Festival, das wird jetzt aufgebaut und wir werden das nie vergessen, was wir haben ja oft genug dann auch Subway to Sally und In Extremo gebucht, auch heute noch.
Ja.
Auch ist immer ein besonderes Verhältnis geblieben. Und ja, so das erste Festival war dann halt dazu da, um das Minus, soweit es geht, irgendwie wieder runterzudrücken.
Okay.
Und
ja. Okay, abgefahren. Also ich find's krass, dass Bands zu dem Zeitpunkt das wirklich noch so gemacht haben. Wenn ich mir überlege, ich glaube heutzutage, meinst du, Bands würden sowas noch machen? Zu sagen, komm hier, na klar, wir helfen dir dabei, ein Festival aufzubauen, wir verzichten auf unser Geld?
Wahrscheinlich nicht. Das war sicherlich, weil Summerbreeze schon ein gewisser Name war.
Ja.
Es gab ja damals noch nicht so viele große Festivals. Es gab auch noch nicht so diese knallharten Agenturen, wie es eben heute vielleicht der Fall ist.
Ja.
Und es war noch deutlich menschlicher. Und Micha hatte halt einfach den guten Namen im Business. Den hat er sich natürlich auch erarbeitet.
Hart erkämpft, ne?
Ja. Und von daher, der hat ein paar Telefonate gemacht. Dann hatten wir die Headliner zusammen. Ich hatte schon In Flames und Children of Bodom gebucht, die 2003 schon echt große Namen waren.
Mhm.
Die hatte ich frühzeitig eingetütet für wirklich kleines Geld. Also die würden, oder In Flames wird halt sicherlich das Zehnfache kosten.
Wahrscheinlich.
Und selbst da hatte Micha noch überlegt, ob das nicht zu viel ist, ob wir die wieder runterstreichen müssen, aber die hatten wir dann und die haben dann auch ein gutes Album abgeliefert und das war dann im Großen und Ganzen hatten wir echt ein gutes Programm und einen vollen Platz, also
die Leute haben es euch gedankt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wie viele Leuten standet ihr denn da auf dem Platz zu der Zeit?
Also 2002 hatten wir 10.000 pro Tag und 2003 waren wir dann an der Kapazitätsgrenze mit so 13.000 auf dem
alten Gelände. Also es war schon kontinuierliches Wachstum dann unterm Strich, ne? Woran lag's? War es einfach nur das Line-up oder habt ihr damals schon angefangen, weiß ich nicht, irgendwie Sanitäranlagen weiter auszubauen, also auch, sag ich mal, dem Publikum zuzuarbeiten?
Also ich glaube, es war schon viel natürlich auch mit Werbung und Marketing, wo Micha natürlich mit Metal Blade ganz anderen Background hatte, also das war so das Fehlende noch. Wir haben dann auch für 2003 hatten wir dann tatsächlich für die Infrastruktur eine Firma dazu genommen. Die Plakatierfirma, wo ich gearbeitet habe, die haben, haben halt viele solche Dinge auch gemacht, hatten viele Kontakte und haben dann sich um Strom gekümmert. Einer der beiden Brüder ist heute noch dabei, der Peter, der kümmert sich nach wie vor um Strom und so weiter, ist da ein wichtiger Partner von uns. Und ja, so haben wir halt Jahr für Jahr dazugelernt, aber das war natürlich eine andere Nummer. Wir hatten das erste Mal dann so einen richtigen großen Campingplatz 2002, 2003 und haben schon versucht, uns da immer weiter zu verbessern, aber es war noch viel Chaos dabei, muss man so im Nachhinein schon sagen, klar.
Okay, was sind so, also wenn du es, ich meine, du machst es ja jetzt nur schon ein paar Jahre, ihr seid da ja auch ein eingespieltes Team, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn du es jetzt mal so ein bisschen vergleichst und da so 15, 20 Jahre zurückblickst, so was waren so die, also was sind so Punkte, wo du heute sagen würdest, um Gottes Willen, was haben wir denn da gemacht? Also wie konnte das denn überhaupt funktionieren?
Ja, ich glaube so, Es war eigentlich grundsätzlich so, dass donnerstags, wenn die erste Band ankam, morgens zum Soundcheck, dass wir noch mitten im Aufbau waren. Und dann, ich erinnere mich an, glaube 2001, Rage kam an am Donnerstag und wir hatten noch kaum was aufgebaut im Backstage-Bereich. Das wollten wir halt so als letztes machen. Ja. Wir waren total überrascht, dass eine Band schon morgens ankam. Wir dachten, die spielt doch erst abends. Und ja, solche Sachen sind dann halt, also ja, wir hatten das dann für uns immer kontrolliertes Chaos genannt, aber eigentlich war es halt, weil alles irgendwie auf meinem Tisch so zusammenlief. Das musste ich dann die Jahre über auf jeden Fall lernen, dass ich halt das auf viele Schultern verteile, weil einer allein kann das einfach nicht mehr überblicken, beziehungsweise dass dann alles zusammenläuft. Ja. Dazu brauchst du halt mehrere Schultern, ganz klar.
Ja, ja, absolut. Okay, das ist nämlich dann eigentlich auch meine nächste Frage. Ihr seid ja dann mehr oder weniger noch ein inhabergeführtes Unternehmen, ne? So sagt man ja heute. Also das Festival, ja, ne? Du hast es gegründet, du bist immer noch Chef, Inhaber, keine Ahnung, wie sagt man dazu?
Ja, Geschäftsführer, genau.
Ja. Mittlerweile, wie viel seid ihr im Team?
Also wir sind in der Firma, sind wir jetzt 16 Leute, wo das ganze Jahr dran arbeiten. Da kommen dann aber noch einige 450-Euro-Kräfte dazu, die halt beim Festival, ja, ich sag mal, zwischen 1 und 3 Monate einen Fulltime-Job teilweise haben, aber halt unterm Jahr so ein bisschen, jetzt Teamplanung zum Beispiel, haben wir auch so ein bisschen ausgelagert. Das ist dann 1 Monat, 2 Monate Fulltime, aber das restliche Jahr ist es halt überschaubar, oder wir haben unser Lager, wir haben natürlich vor Ort ein riesiges Lager, wo man sich ähnlich wie im Bauhaus halt alles holt beim Festival, was man so braucht. Und die Organisation, die läuft halt auch das ganze Jahr über. Aber vor Ort ist es dann 1,5 Monate Fulltime-Job. Und da haben wir sicherlich nochmal so an die 5 bis 10 Mann, die da auf 54-Euro-Basis dabei sind. Und dann eben noch so ein paar Leute wie eben den Peter, der nach wie vor in Sachen Infrastruktur sehr viel für uns macht, oder unser Veranstaltungsmeister, die eben als externe Mitarbeiter, Rechnungssteller sozusagen für uns arbeiten und übers Jahr sehr viel für uns machen.
Okay, jetzt doofe Frage, was machst du noch?
Gute Frage. tatsächlich ist es jetzt natürlich in der jetzigen Zeit ist es sehr, ja, viel
Presse und
sehr viel, sehr viel Austausch mit anderen Veranstaltern. Das ist auch generell so. Also ich mache sehr viel, bin sehr viel bei anderen Veranstaltungen, versuche halt diese Kontakte zu knüpfen und da in die Richtung sehr viel zu machen. Aber eigentlich bin ich für die ganzen 16 Mann immer da, wenn sie mich brauchen, oder lass mich immer auf Stand bringen und versuche das dann halt miteinander zu verknüpfen, dass das alles so weit läuft. Ich habe zum Glück mittlerweile den Jonas an meiner Seite, der macht die Festivalleitung. Das ist im Endeffekt meine rechte Hand, der macht die ganze Produktion. Und die Anja macht unsere Buchhaltung. Der Jagger das Booking, aber klar, da ist natürlich immer, gerade mit den drei, ist extrem viel Austausch, aber auch mit Marketing, Roman, Promo, Social Media ist natürlich viel. Dann haben wir die Grafik im Haus, das Merchandise, da mache ich noch sehr viel selber, weil das einfach auch mit vielen Kontakten, auch beim Booking sind natürlich die ein oder anderen Bands, wo ich noch selber buche, weil dann halt zu den englischen Agenten teilweise die Kontakte halt über mich liefen.
Ah, okay, und naja, die sind sowieso speziell.
Ja, also da ist dann halt, wo ich noch hier und da noch ein bisschen mitmisch, wobei Jagger das schon im Griff hat.
Okay, ja, wir wollen ihn jetzt hier natürlich nicht, ne, unter den Scheffel stellen.
Nee, auf keinen Fall.
Ja. Aber du hast, also, Mann. Genau, du hast ja dann, du hast alle Fäden in der Hand, du kontrollierst und checkst und bist halt einfach da, ne?
Genau, ja. Also, ich bin da und, ja, Kontrolle ist vielleicht ein zu hartes Wort. Ich versuche schon jedem seine Freiheiten zu lassen. Und ich glaube, das macht auch unser Team so aus, dass wir hier so einen guten Spirit haben und so gut miteinander klarkommen und jeder sich einbringen kann und auch jeder seine Ideen mit umsetzen kann. Aber klar, mit neuen Ideen kommen sie natürlich zu mir. und wir sprechen drüber.
Ja, ja, ja. Ihr seid ja auch eins der wenigen Festivals, die eine eigene Straße bekommen haben und ein eigenes Gebäude, ne?
Ja.
Wie kam es dazu?
Wir haben halt überlegt, also unser Büro war in Göppingen, wo Michael Drengert gewohnt hatte. Mhm. Und dann war klar, dass wir halt, wir holen uns mehr Manpower ins Haus und haben gerade 2016, 2017 sehr viele Mitarbeiter dazugeholt, einfach damit wir, Grafik ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, damit wir, wenn wir irgendwas grafisch umsetzen müssen, können wir sagen, das hat jetzt Priorität, das wird jetzt sofort gemacht und nicht irgendwie 2 Wochen warten müssen, weil halt irgendwie
der Grafiker irgendwo extern anrufen.
Genau, viel zu tun hat. Und dann haben wir gesagt, okay, ich möchte näher wieder hier in die Heimat oder möchte im Idealfall nach Abzgmünd. Und dann ist uns irgendwie dieses Grundstück hier am Eingang zum alten Campingplatz aufgefallen, dass das frei ist. Und wir hatten dann mit dem Bürgermeister gesprochen, ob er sich vorstellen könnte, hier im Wohngebiet, dass wir ein Bürogebäude machen und ob wir da eine Einfahrt und eine Ausfahrt bekommen könnten für unsere DHL-Fahrer, die das Merch oder die Merch-Pakete abholen können und dass wir halt Lieferungen gut bekommen können. Und da meinte der noch, das Gelände nebendran ist auch noch nicht vergeben. Da würde er sich einsetzen, dass wir das bekommen. Und da ist so ein kleiner Fußweg, Fahrradweg. Der hat noch keinen Namen. Den könnte man dann auch Summer Breeze Weg nennen. Das ist natürlich ein Angebot, wo sämtliche Vernunft irgendwie egal ist. Und ja, das mussten wir machen. Ich meine, der hat schon einen eigenen Weg auf.
Naja, deswegen, klar.
Ja,
das okay. Aber es ist ja dann doch weiß ich nicht, jetzt so, ne, dieses vielleicht Perspektive Großstadt, die ich jetzt da habe, so diese Großstadtbrille, hat ja oftmals so das Gefühl, dass so die Kleinstädte dann eher, naja, doch so ein bisschen konservativer sind, eher zurückhaltender, wenn da irgendwie diese Metal-Horden da einfallen. Scheint ja bei dir oder bei euch nicht so der Fall gewesen zu sein, ne? Also meintest ja irgendwie, dem ersten Bürgermeister war es egal, da habt ihr eine Party veranstaltet, der bietet euch gleich noch einen Weg irgendwie mit an. Genau. Also hattest ja auch da ein bisschen Glück, wa?
Ja, der ist leider erst ein paar Jahre nach dem ersten Bürgermeister, nachdem wir aus Abzgmünd weg waren, ist der jetzige erst Bürgermeister geworden. Ich kann mir vorstellen, dass wir sonst vielleicht noch hier in der Nähe wären. Bei Dinkelsbühl ist ja auch wirklich schön. Mhm. Und da haben wir uns ja auch ein schönes Festival aufgebaut. Das wäre hier wahrscheinlich auch nicht so möglich gewesen, aber auf jeden Fall gab es hier oder gibt es hier immer noch viele, die immer noch vom Summer Breeze schwärmen, wie das damals war. Und eigentlich sind wir ja nur weg, weil eben hier, wo jetzt unser Büro steht, Baugebiet, weil das ganze Gebiet Baugebiet wurde. Und dann war klar, wir haben keinen Campingplatz mehr, um diesen alten Platz zu nutzen. Der wurde natürlich auch zu klein, die Kosten stiegen. Mhm. Wir hätten mit den Ticketpreisen nach oben müssen. Und ja, hatten damals aber dann nicht die Unterstützung vom Bürgermeister, vom alten Bürgermeister, um eben Landwirte zu überzeugen mit großen Flächen, dass wir hier bleiben können. Und ja, wie schon gesagt, Dinkelsbühl ist eigentlich ein totaler Glücksgriff dann gewesen, weil da die Stadt komplett von Anfang an hinter uns stand.
Ja, okay, cool. Zurück zum Festival, vielleicht nochmal auf die Bands zu sprechen zu kommen. Hast du irgendeine Band, die dir im Gedächtnis geblieben ist, die besonders verrückt war? In jeglicher Hinsicht? Oder sind eigentlich alle immer total nett und super?
Da muss ich echt kurz überlegen, ob es was gab, was komplett verrückt war.
Weiß ich nicht, vielleicht auf unangenehme Art und Weise oder vielleicht auf positive Art und Weise.
Ich glaube, mittlerweile ist es echt so, dass das so ein bisschen von mir ferngehalten wird. Früher war das schon, wo wir die ersten Rider gesehen haben, halt irgendwelche außergewöhnlichen Sachen wie eine blonde, eine braunhaarige und eine schwarzhaarige Prostituierte draufstanden oder so. Wow, keine Ahnung, ob es jetzt Spaß oder Ernst war, aber das war schon irgendwie für uns damals abgefahren. Oder als wir das erste Mal die Moborgier 2002 hatten und riesen Stress mit dem Hotel hatten, weil die Band irgendwie aus einem Doppelzimmer ein Vierbettzimmer gemacht hat, weil sie aus dem einen Doppelzimmer das Doppelbett abgebaut haben mitten in der Nacht und das im anderen Zimmer aufgebaut haben, weil sie sofort im Zimmer schlafen wollten. Das waren so Dinge, die man halt, ja, mit sowas hatte man nicht gerechnet. Also obwohl man ja das so kennt mit dem Fernseher aus dem Fenster schmeißen von den aus den 80er Jahre Geschichten, aber ja, das waren halt so
auf die paar Idee
ungläubige Geschichten. Aber ja.
Auf die Idee muss doch erstmal kommen, ne?
Also, ja. Also heute man kann ja alle Glück Einzelzimmer.
Reden. Ja, genau. Und die wollten unbedingt ihr Hostel-Gruppenzimmer haben.
Genau.
Ne? Ja, skurril. Fragen dieser Zeit sind ja irgendwie, keine Ahnung, Nachwuchsförderung, Diversity, Umwelt und so weiter. Vielleicht gucken wir da mal drauf, so in Bezug aufs Summer Breeze. Nachwuchsförderung, ist das was, was ihr aktiv verfolgt oder nehmt ihr das, was halt da ist und seht jetzt, also achtet jetzt nicht so drauf, dass man auch mal kleineren, jüngeren Bands irgendwie eine Chance gibt in irgendeiner Form?
Also ich glaube, es gibt keinen, ohne dass es doof klingt, so, ich glaube, es gibt kein Festival in unserer Größenordnung, wo so viele Newcomer-Bands oder wo Bands in der Größenordnung teilweise so, wo so viele Bands Chancen bekommen, sich vor größerem Publikum zu präsentieren. Da machen wir ja wirklich seit Jahren relativ viel. Erst mit dem New Blood Award, aber das waren dann halt auch nur 6 Bands, die nachher ausgewählt wurden und gespielt haben. Mittlerweile haben wir ja auf der Campsite Stage, auf der Party-Schnaps-Bühne,
ja.
haben wir ja extrem viele kleinere Bands, auch vor allem kleinere Labels, die normalerweise nicht zum Zug kommen, die dann ganze Label-Nachmittage, Label-Matinees machen dürfen, ihre Bands dort platzieren dürfen und ja, auch so, wir sind viel im Austausch mit anderen Festivals, also
okay.
Partisan oder sowas, wenn dort kleinere Bands funktioniert haben oder gut angekommen sind, dann geben die uns mal wieder einen Tipp und dann bucht man die halt auch noch mit.
Ja.
Und da haben wir wirklich viele kleine Bands dann, denke ich, im Programm, die halt sonst vielleicht noch nicht bei einem 40.000-Mann-Festival spielen würden.
Ja, das stimmt. Schon mit dem Hintergrund, dass ihr diese Bands dann vielleicht, also dass ihr dort irgendwie eine gewisse Zukunft seht, weil, ne, ich meine, man sieht es jetzt, die alten Bands, die hören auf, sterben weg, was auch immer. Also siehst du da schon eine gewisse Notwendigkeit, auch junge Bands aufzubauen? Also gerade für dich, ich meine, du lebst ja von dem Festival, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja nicht so das typische Headliner-Festival. Klar, im Endeffekt, die großen Headliner, die wir haben, die sind fast alle mit uns gewachsen. Amon Amarth, Powerwolf, Heaven Shall Burn, das waren ja am Anfang alles 500-Euro-Bands. Powerwolf hatten die erste Show als Opener bei uns. Heaven Shall Burn haben das erste Mal irgendwie für paar Euro gespielt nachmittags.
Ja.
Amon Amarth ist eigentlich genauso. Klar, die Bands haben wir auch nach und nach immer wieder höher platziert und aufgebaut mit. Aber da kommen wir halt irgendwann an einen Punkt, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis, was wir bieten, also wir haben ja doch noch einen sehr günstigen Ticketpreis,
ja.
Da lässt sich natürlich dann irgendwann das den Spielraum nicht mehr zu solche großen Bands zu buchen, ganz klar. Und von daher sind wir natürlich auch mit drauf angewiesen, dass Nachwuchs nachkommt, aber wir sind halt auch alle 16 Mann hier und Frauen, alle hören Metal und alle leben das und deshalb ist es ja auch das ist auch total unseres, dass wir eben, hast du die neue Band gehört, hast du das gehört und so weiter. Und da haben wir total Bock drauf. Also
ihr seid schon Fans.
Ja, auf jeden Fall.
Also ihr macht jetzt nicht ein Metal-Festival, weil ihr wisst, die Metaller, die saufen gut, das funktioniert.
Nee, auf keinen Fall. Also das ist wirklich von bei allen hier. Also alle sind hier ja irgendwo mit Metal verbunden.
Ja. Wie steht's, jetzt wird's hochpolitisch. Wie steht's mit der Diversity bei euch? Also Frauen, Männlein, was auch immer, gibt's da Bestrebungen eurerseits, das irgendwie weiter auszubauen? Oder seid ihr eher, weiß ich nicht, Qualität? Wenn die Musik gut ist, dann spielt die Band und ist doch egal, wer oder was da singt.
Also bei den Bands sehe ich das schon ein Stück weit so, wenn die Band gut ist und dann die spielen die Bands, die gut sind. Mhm. Wir haben, glaube ich, schon immer relativ viel Bands, auch zumindest mit weiblichen Sängerinnen dabei gehabt. Gerade durch Nightwish, die ja früh gespielt haben, With Temptation, hatten wir auch schon ein bisschen so die Ecke, dass wir da früh, dass das bei uns immer gut ankam.
Na, eigentlich auch namhafte Bands, ne?
Ja. Also
jetzt nicht irgendwelche kleinen Rumpel-Keller-Bands.
Genau, aber das hat sich dann auch bei den Nachwuchsbands, haben wir natürlich auch immer darauf geschaut, was gibt's da Neues, was gibt's da Gutes.
Ja.
Bei uns war auch von Anfang an eigentlich das Publikum war immer so zwei Drittel Männlein, ein Drittel Weiblein und von daher, das fanden wir, oder das hat immer gut gepasst, weil die Jungs sich auch besser benommen haben, muss man auch sagen. Und deshalb haben wir natürlich auch immer drauf geschaut, was hören die Frauen gerne, dass die auch zufrieden sind. Und das war ja immer so, wir haben ja ein sehr breites Spektrum. Also wir hatten dann irgendwie Death Metal, Black Metal, wo dann viele Jungs angezogen hat oder mehr männliches Publikum angezogen hat. Wir hatten aber auch dann diese Gothic-Ecke in frühen Jahren vor allem, wo dann auch viele Mädels angezogen hat. Und so hatten wir dann immer eine gute Mischung. Ich glaube, 50-50 hat wahrscheinlich fast kein Festival, aber ich glaube, mit zwei Drittel, ein Drittel, das ist schon sehr viel. Und
ist schon eine gute Tendenz, ne?
Ja, das haben wir dann eigentlich immer so auch beibehalten. Also,
ja, das ist
auch wichtig.
Nee, absolut, deswegen sage ich. Also, das ist ja eigentlich schon, also es gibt wahrscheinlich Veranstaltungen und Festivals, wo es deutlich schlechter aussieht, ne?
Ja.
Ein Riesenthema, was ich auch ganz spannend finde, ist ja so dieser Umweltaspekt, ne? Also du hast ja ein Festival, ne? Wir reden hier von irgendwie Plastikbechern, so, ne? Dieses ganze Zeug, was da immer benutzt wird. Du hast einen Campingplatz, wo ja vielleicht auch Müll übrig bleibt und so weiter. Wie regelt ihr das bei euch auf der einen Seite? Das würde mich interessieren. Und auf der anderen Seite, siehst du Potenzial, das weiter auszubauen, oder sagst du eigentlich, nee, wir sind da an einem Punkt, wir machen so viel, mehr geht nicht?
Also wir haben da natürlich schon immer Wert drauf gelegt. Wir haben auch verschiedene Dinge versucht. Mülltrennung ist natürlich sind so Dinge, die das Einfachste im ersten Moment vielleicht sind, wobei ja, sobald in einem gelben Sack, was bei uns so dieser Plastikmüll ist, sobald in einem gelben Sack irgendwie einmal ein Stück Papier oder ein Stück Müll drin ist, dann nehmen die Entsorger das nicht mehr an.
Ja, klar.
Und das ist dann natürlich schon ein großes Problem. Wir hatten dann auch eine Firma, die das abgeholt hat, nochmal sortiert hat. Wir haben verschiedene Dinge versucht. Eigentlich war so das letzte Festival 2019 war ein ganz gutes Beispiel. Wir hatten dann unseren Aufräumtrupp, hatten wir schon vor dem Festival geholt. Wir haben dann regelmäßig den Müll abgeholt, haben auch gelbe Säcke mit ausgegeben und da hat es eigentlich am besten funktioniert. Aber man muss ganz klar sehen, so ein Festival hat, oder alle Festivals haben da extrem viel Potenzial nach oben. Klar, Einweg, Becher haben wir schon lange nicht mehr. Das ist ja wirklich schon Jahre, dass wir Plastikbecher haben, 7-8 Jahre, dass wir da mit Pfandsystemen arbeiten. Ja, ein Geschirr sind wir dran, aber das ist halt, wenn man sich die ganzen Foodstände vorstellt, da hat halt jeder eine andere Anforderung an Pfandgeschirr im Endeffekt.
Ja, na klar.
Eine braucht einen flachen Teller, der andere braucht eine Schale, der nächste braucht einen großen Teller, weil er eine Pizza will, der andere braucht eine größere Schale, weil er irgendwie die Asianudeln hat und das ist halt extrem schwer, aber da sind wir auch überlegen, am Mieten und das ist schon was, wo man noch was machen kann oder viel machen kann. Mit Strom gibt es natürlich auch, dass man nicht hier für die ganzen Aggregate,
Dieselaggregate da.
Genau, was jedes Festival braucht. Ich meine, wir sind auf einer grünen Wiese und bauen da eine Stadt auf. Da gibt es jetzt auch erste Prototypen von Aggregaten, die eben sowohl Solar als auch Wasserstoff und gibt es verschiedene Dinge. Und ja, da sind wir auf jeden Fall immer irgendwie mit dran, um halt zu schauen, was so passiert und bieten uns jederzeit an, um da eben auch für einen Testlauf bereit zu sein.
Ja, ja, ja. Na, ihr hattet ja, hattet ihr nicht auch diese Trinkhörner?
Genau, die haben wir auch gemacht. Das war hier eine lokale Firma, das Werkstück, um die herzustellen, das wurde sogar in Dinkelsbühl gefertigt und die Hörner selber wurden in Alwangen, also zwischen Abtsgmünd und Dinkelsbühl, und die Hörner bei der Firma Betzold, die machen eigentlich Schulbedarf, Kindergartenbedarf.
Ja.
Und die haben die Hörner hergestellt. Die sind auch große Metal-Fans und sind jedes Jahr bei uns vor Ort und ja, so kam das dann das zustande und haben wir eben dieses Trinkhorn gemacht, um da auch so ein Mehrweg-System zu haben für ein weiteres Trinkgefäß.
Mehrweg-Metal-System.
Genau.
Weil ein echter Metaller trinkt aus dem Horn. Ne?
Ja.
Ist ja klar. Ja, und da kannst du ja Besteck draus machen. Also Geschirr, Besteck.
Tatsächlich ist das auch eine Firma, mit der wir viel darüber sprechen und sind jetzt natürlich durch Corona ein bisschen ausgebremst worden.
Ja, aber gut, klar.
Da wird auf jeden Fall was kommen. Da sind wir auch gerne bereit, da Vorreiter mit zu sein, aber
nicht schlecht.
Mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja. Ein Special, was ich bei euch ja auch gesehen hatte, ist ja eure verrückte Hauptbühne. Ne? Ihr hattet ja eigentlich immer zwei Bühnen da zu stehen.
Ja.
Ne? Und ihr habt ja dann irgendwann aus zwei Bühnen eine gemacht und habt da so eine drehbare Bühne installiert. Ne?
Genau.
Wie kam es dazu?
Die Idee ist tatsächlich auch schon von 2002 oder 2003.
Oh, okay.
In Abtsgmünd auf dem alten Gelände. Das war wirklich so ein Kessel, auf der einen Seite Fluss, auf der anderen Seite Berg,
ja.
Auf zwei Seiten Berg und von der Rückseite hinter der Bühne kamen die ganzen Leute rein. Und da hatten wir zwei Bühnen und hatten halt von 2003 bis 2005 immer die Vollauslastung mit 13.000 Leuten. Und damals hatten wir auch schon die Firma StageGo, wo jetzt immer noch die Hauptbühne aufbaut.
Mhm.
Und dann hatte ich halt mit Manfred, mit dem Chef, gesprochen, ob man nicht so eine Drehbühne bauen könnte.
Mhm.
Also, wie wir es jetzt eben haben, eine große Bühne, Drehscheibe, dann würden wir uns diese zweite Bühne sparen. Das wäre noch mal 500 oder 1000 Leute mehr. Dann sagte er damals schon, machbar ist das schon, aber halt nicht bezahlbar.
Ja, okay. Und
die Idee hat uns nie losgelassen und irgendwann 2015 oder so sagte er, als ich ihn mal wieder drauf angesprochen habe, weil halt auch das Gelände in Dinkelsbühl zu drei Seiten hin ja abschüssig ist und nicht in die Breite und oder vor allem in die Breite nicht vergrößert werden kann, habe ich ihn halt wieder mal gefragt, wie ist denn mit unserer Drehbühne? Und er sagte ja nicht mehr, dass sie nicht bezahlbar ist, sondern nur sehr teuer. Da dachte ich, vielleicht ist das was für unser Jubiläum 20 Jahre 2017. Das hatte noch keiner. Das wäre doch was. Und er hatte auch total Bock drauf und da haben wir das halt umgesetzt.
Hast du richtig tief in die Taschen gegriffen, sozusagen.
Ja, also im Endeffekt ist es deutlich teurer wie die zwei Bühnen vorher. Wir mussten aber auch was machen.
Ja.
Wir haben ja jetzt im Endeffekt wie zwei große Bühnen.
Ja.
Aber zwei große Bühnen würden auch viel Geld kosten, von daher. Und es ist halt doch, du hast einfach diese Bühne zentral. Du kannst den Platz besser nutzen. Von daher macht das schon irgendwie Sinn. Aber es ist schon klar, es ist finanziell ein riesiger Kraftakt. Ja. Im Endeffekt die größte Bühne, die er hat, die Rock am Ring Hauptbühne. Die größte Drehscheibe, die er irgendwie bekommen konnte von einem Messebauer, der normalerweise LKWs da drauf präsentiert.
Wow, okay.
Und 30 Meter Scheibe.
Krass.
Nur
bei euch, ne?
Ja, und wird nur bei uns so gebaut. Wir mussten dann auch von der ursprünglichen Bühne die die eigentliche Bühnenfläche, die musste einmal ausgesägt werden. Das mussten wir dann für uns quasi einmal das Holz bezahlen und die gibt es halt jetzt nur für uns.
Okay. Also habt ihr auch die Exklusivrechte daran? Also
nein, also er hat natürlich gesagt, wenn jemand anders das haben möchte, dann würde er das vorher mit uns klären. Aber rein theoretisch kann die schon jeder bauen. Aber
okay.
Ist ja immer schön, der Erste zu sein.
Aber naja, na logisch, naja, klar.
Wir klauen gute Ideen auch bei anderen. Das ist ja.
Ja, gut, was heißt klauen? Ne? Ich meine, sich andere Ideen oder Konzepte anzugucken und die dann bei sich anzuwenden, beziehungsweise vielleicht auch weiterzuentwickeln, davon lebt ja auch so dieses Festivalgeschäft ein bisschen, oder?
Genau.
Also ich meine,
sehe ich auch so.
Siehst du da eine, oder ist das jetzt ein großer Konkurrenzgedanke?
Gar nicht. Also das Klauen war jetzt nicht so gemeint.
Ja, naja, klar.
Ist wirklich, wir sind natürlich viel bei Festivals, auch viel im Ausland und schauen da natürlich nach Ideen, was die so machen. Was könnte man sich abschauen? Was könnte man vielleicht auch ein bisschen anders machen?
Ja. Hast du ein konkretes Beispiel, was du nennen kannst oder willst? Was du vielleicht woanders gesehen hast und dann gesagt hast, hey, das ist irgendwie eine coole Idee, das will ich irgendwie bei mir auch einbauen?
Ja, gerade vielleicht die Deko, an der Hauptbühne mit den Gargoyles, das hatten wir natürlich irgendwie bei Hellfest oder Tomorrowland hat das ja irgendwie in Perfektion in jeder Bühne mit irgendwelchen Aufbauten und solche Dinge haben wir uns da abgeschaut. Ich habe auch noch ein paar Ideen auf meinen Zettel, die ich mir noch nicht umgesetzt habe. Von daher, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.
Nee, kein Problem. Die kommen dann noch. Können sich die Leute überraschen, wenn es wieder richtig losgeht. Bevor wir zum Abschluss kommen von diesem großen Summer Breeze Block, vielleicht, also ich meine, wir sind jetzt in einer Corona-Zeit, ihr konntet, also ne, letztes Jahr, logisch, ist ausgefallen, ihr konntet nicht veranstalten, ihr seid jetzt, oder ihr habt ja ein Konzept ausgearbeitet, ne, dass ihr eventuell im August veranstalten könnt, so wie ich es verstanden habe.
Genau.
Ne? Die Frage jetzt an dich, mit, ne, ich meine, es hat sich so viel verändert. Streaming, ne, Bands spielen irgendwie natürlich auch gezwungenermaßen irgendwie online, präsentieren sich da. Also sind Festivals sind die noch zeitgemäß?
Auf jeden Fall. Also
hat sich jetzt nichts dran geändert. Die Leute sind immer noch nach wie vor heiß.
Ich glaube, die sind danach noch heißer wie davor.
Also, okay.
Da bin ich eigentlich überzeugt davon.
Okay, ist aber vielleicht dieses Streaming, was jetzt da so ein bisschen ja auch Einzug erhalten hat, ist das was du ihr irgendwie einbauen könnt, wollt, sollt, oder ist das, oder bleibt ein Festival wirklich dieses Live-Erlebnis? Also ich meine, du könntest ja durchaus größere Zielgruppen erreichen.
Ja, also generell klar, um größere Zielgruppen zu erreichen, vor allem Ausland, vielleicht auch auf anderen Kontinenten, ist das sicherlich interessant generell, aber es ist halt extrem schwierig, die Kosten, die so ein Streaming verursachen, überhaupt wieder reinzuholen. Also wir hatten ja auch hier mit 12 anderen europäischen Festivals unsere European Metal Festival Alliance, EMFA, Wochenende vor unserem eigentlichen Termin gemacht und das war halt auch finanzieller Kraftakt im Endeffekt. Also jeder hat halt Zeit investiert und das hat sich gerade irgendwie so die Kosten ganz grob eingespielt, wenn man die Zeit nicht rechnet. Und das war sicherlich, das hatte Charme, weil halt so einmal quer durch Europa von einem Festival zum anderen, das war alles super, aber so rein
vergleichbar ist es nicht, ne?
Nee.
Und ja.
Sind halt wenig Leute bereit, Geld dafür zu bezahlen, weil es natürlich auch viele kostenlose Streams gibt, wo man reinschauen kann. Und wir hatten ja seither auch Arte und vor allem Rockpalast, die einige Bands live gestreamt haben. Und da ist dann tatsächlich, könnte es jetzt sein, dass es eher schwieriger wird, weil Bands halt durch Streaming ein bisschen Geld verdient haben in der Zeit jetzt und das wird sicherlich weiterhin Thema werden.
Ja.
Aber da kommt es halt dann drauf an, ob das Streaming auch Geld einspielen kann, damit es damit die Bands damit Geld verdienen können.
Ja, ja.
Also ist die Frage, ob das überhaupt noch so stattfinden kann.
Ja, ja, ja. Also auch nichts, wo ihr jetzt irgendwie sagt, da müssen wir ein Auge drauf werfen, so, sondern die Leute, die kommen dann wieder, die wollen wirklich in ihren Zelten dann da auch campen und dieses, naja, dieses Festival-Feeling da wieder mitnehmen.
Genau, das ist für die meisten, denke ich, ein Jahresurlaub oder ist ein Urlaub, wo sie drauf hinfiebern und das lässt sich einfach nicht streamen. Das ist eine nette Abwechslung mal ein Jahr.
Ja.
Aber ja, danach muss es auch, oder das muss jetzt irgendwann auch wieder anders sein, von daher.
Ja, naja, klar.
Wo wir den Hauptaugenmerk drauflegen.
Ja, das stimmt. Also das verstehe ich. Macht absolut Sinn. Gerade eben, du hast es angesprochen, diese Festival Alliance. Was versteckt sich dahinter? Ne? Es ist ja ein Zusammenschluss aus europäischen Festivals, oder?
Genau. Also wir hatten schon vor 3-4 Jahren hatten wir so eine kleine Truppe ins Leben gerufen. Die UFF, United Festival Force. Da waren das Alcatraz aus Belgien, das Into the Grave aus Holland, beziehungsweise Dynamo machen die gleichen Jungs.
Ja.
Dann das Bloodstock aus UK, das Brutal Assault aus Tschechei, dann aus Spanien das Leyendas del Rock und das Motocultor aus Frankreich. Und eben wir. Und alle am Wochenende vor uns und an unserem Wochenende. Und wir hatten immer wieder, vor allem das Wochenende vor uns, sind 5 der 7 Festivals.
Ja.
Die hatten immer wieder Schwierigkeiten, damit sie eben die Bands so einteilen, dass wenn alle Festivals eine Band haben wollten, dass das Routing auch passt.
Ja, oder das da geflogen und was weiß ich nicht
alles. Genau, ne? Also wenn zum Beispiel Bloodstock in England mittendrin war oder Leyendas del Rock in Spanien mittendrin war,
ja,
dann war immer das Problem, dass dann einige andere Festivals rausgeflogen wären. Und wenn man sich aber zusammentut mit dem Wissen, was die anderen sonst noch so gebucht haben, lässt sich das natürlich viel besser auf den jeweiligen Tag schieben. Dann konnte Bloodstock sagen, ja gut, dann packe ich die Band halt am Sonntag hin, wenn die jeder haben will. Und die hier, wo ich eh allein bin oder wo nur ein weiterer gebucht hat, die packe ich dann halt am Samstag oder am Freitag hin. Und so ist das Ganze entstanden. Und wir haben natürlich auch gemeinsam uns überlegt, wen wollen wir so buchen. Und dann hat man halt auch vielleicht auch mal gesagt, wenn jetzt irgendwie 3 auf diese Power-Metal-Band oder diese Power-Metal-Band haben wollten, hat halt der Vierte gesagt, okay, bevor ich dann die buche, dann nehme ich halt auch oder frage ich halt auch die an, macht halt Sinn, wenn wir dann mit 4 Angeboten an einen Agenten herantreten,
ja,
weil er dann
ja,
vielleicht sagt, dann kommt er im August mit der Band aus Amerika zum Beispiel rüber,
ja,
anstatt dass er halt im Juni, Juli erstmal schaut, weil da einfach mehr Festivals sind. Und
ja,
so hat sich das Ganze etabliert und haben wir uns halt da gefunden. Wir hatten dann halt noch so eine Handvoll andere Festivals, die vom Termin her vielleicht drumherum lagen, kleiner waren oder vielleicht auch schon noch früher waren, aber mit denen wir auch im Austausch waren. Und so haben wir dann halt so eine Runde gemacht, als das Ganze mit Corona losging.
Ja.
Um uns ein bisschen auszutauschen, haben wir da halt so 15 bis 20 Festivals mit reingenommen, waren auch noch mehr deutsche Festivals am Anfang dabei. Und das hat sich dann aber so relativ schnell auf diese 13 Festivals konzentriert, dass wir uns da halt regelmäßig getroffen haben. Die anderen sind dann so nach und nach ein bisschen weggebrochen, weil sie dann auch abgesagt hatten für 2020. Und dann kam halt die Idee mit diesem Online-Event.
Online-Event, genau. Und ihr plant aber natürlich auch jetzt über Corona hinaus, sage ich mal, weiterhin diese Alliance dort, weiß ich nicht, an der festzuhalten und gemeinsam da irgendwie zu arbeiten.
Ja, also die ursprüngliche UFF, wir treffen uns online regelmäßig, tauschen uns aus. Da ist auf jeden Fall, die wird auf jeden Fall bestehen bleiben, aber auch im Fall, auch da treffen wir uns hier und da zum Gespräch, wie es ausschaut. Aber dieses Jahr konzentrieren sich halt viele auf ihre Festivals.
Naja, logisch, klar, muss ja. Also, erstmal gucken, wie es da weitergeht, ne? Im Endeffekt. Genau. Aber grundsätzlich für nächstes Jahr bist du schon positiv gestimmt, oder? Da geht es dann wieder normal mit Summer Breeze los.
Auf jeden Fall. Ich bin auch für dieses Jahr noch positiv gestimmt. Also so ist es nicht. Wir müssen halt jetzt langsam in Gespräche kommen. Aber vor 4 Wochen, als wir das Konzept veröffentlicht haben, bei einer Inzidenz von deutschlandweit, glaube 180, habe ich auch gesagt, wir sprechen im August über ganz andere Zahlen. Wir werden in 4 Wochen schon komplett andere Zahlen haben. Jetzt haben wir heute 70 Inzidenz. Das wird jetzt die nächsten 4 Wochen nochmal deutlich fallen, weil dann eben dieser Impffortschritt deutlich zu spüren ist und der Sommer auch. Und dann müssen wir halt in Gespräche kommen.
Ja, ja, ja. Der Fokus wird dann natürlich auch primär auf europäischen Bands liegen, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Also ich meine, die Reisebeschränkungen, das ist ja völlig unvorhersehbar, diese ganze Situation.
Ne? Ja. Ich denke, da wird sich natürlich noch viel ändern am Billing oder an allen Billings, die jetzt bekannt gegeben wurden von Festivals, wenn die dann stattfinden dürfen im August, September. Dann werden sicherlich viele Bands eben aus dem europäischen Ausland sein, wo man zur Not mit dem Van fahren kann oder mit dem Nightliner.
Ja, das stimmt. Aber klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, so soll es ja gar nicht klingen. Ich sag mal, der europäische Musikmarkt hat ja durchaus auch was zu bieten. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt so eine Art Notlösung da und dann spielen da halt irgendwelche drittklassigen Bands. Nee. Ne? Ich meine, also es gibt ja durchaus Hochkaräter in Deutschland oder europäisches Ausland.
Wir haben ja dieses Jahr schon relativ viele deutsche Bands gebucht gehabt in die oberen Positionen. Und wir haben gute Bands in Deutschland auf jeden Fall. Und die ganzen Bands hat auch 1,5 Jahre keiner gesehen. Von daher
so ist es wohl.
Ist es auf jeden Fall spannend.
Ja, absolut. Vielleicht zum Abschluss vom Summer Breeze Blog ganz kurz oder vielleicht auch lang, je nachdem, wie du willst. Ziele hast du mit dem Summer Breeze, jetzt mal ab Corona, vergessen wir, gibt es gerade nicht. Hast du mit dem Summer Breeze noch Ziele? Willst du größer werden? Willst du, keine Ahnung, noch eine 10. Bühne aufbauen, 200 Bands buchen? Oder ist eigentlich das Ziel, auf dem Level qualitätsmäßig, besuchermäßig zu bleiben, so wie es jetzt ist?
Ja, eigentlich, wenn es auf dem Level, wo es gerade so oder wo es zuletzt war, so grob bleibt, also ich sag mal bis maximal 50.000 Besucher und wenn es auf dem Level sich bewegen würde und wenn wieder alles so wird, wie es vorher war in Bezug auf Festivals, dann wäre das wäre unser Ziel, ganz klar. Wir wollen auf jeden Fall unabhängig bleiben.
Ihr lasst euch nicht kaufen.
Nee, wir sind im Metal-Bereich, sind wir wahrscheinlich das größte, komplett unabhängige Metal-Festival.
Ja. Also unabhängig im Sinne von, ihr seid Inhaber geführt, klar, ihr habt auch Sponsoren.
Genau, ne? Also, aber es ist niemand beteiligt, irgendwie kein Konzern oder so. Und das ist halt bei allen anderen großen Festivals, ist überall jemand drin oder hat sogar komplett das Sagen. Und das ist halt bei uns nicht so. Und das ist mir ganz wichtig. Und das
soll sich
ist mein großes nehmen. Ziel, dass das auch trotz Corona, trotzdem, dass es dann für viele kleine Veranstalter auch deutlich schwieriger werden wird, ist das das große Ziel, dass es so bleibt.
Ja, ja, ja. Macht ihr noch Konzerte?
Ganz wenig. Also eher für befreundete Bands. Wir haben uns wirklich die letzten Jahre dann mit dem Bürobau auch voll auf Summer Breeze konzentriert. Und haben da eigentlich hier und da mal was für Amon Amarth, Powerwolf, Arch Enemy gemacht. Aber sonst
aber jetzt nicht aktiv viel. So wie früher.
Nee, gerade nicht mehr so viel.
Cool, super. Kurz, ich hab's gesehen oder du hast es ja auch auf Social Media überall präsentiert. Ihr habt oder du hast, ich weiß nicht wer, noch so ein kleines neues Business gegründet, ne? Tagesessen.com?
Genau.
Was das ist das?
Das war so eine Idee, als wir hier das Bürogebäude gebaut haben und die Handwerker von der Fertigbaufirma aus Österreich, Österreich und aus Sachsen kamen, glaube ich, ein paar, und die haben dann immer gefragt, was gibt's denn hier in der Gegend als Mittagstisch? Als Tagesessen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass es eigentlich keine Übersichtsseite gibt, wo man auf einen Blick, egal wo man so ist, was es so als Tagesessen gibt.
Aber was ist denn, also was heißt Tagesessen? Ich meine, bei mir in der Großstadt hier, ich mache Lieferando auf und bestelle mir Essen.
Genau, und bei uns sind quasi, auf dem Land ist es ja eher so, die ganzen Metzgereien, die haben halt so ein, zwei Gerichte am Mittag, die ganzen alten Gasthöfe, Gasthäuser, die haben dann auch irgendwie so ein Tagesgericht oder vielleicht auch zwei, drei.
Also die Tageskarte.
Pizzeria, genau, so die Tageskarte im Endeffekt. Manche haben auch die ganze Woche das Gleiche, aber viele, gerade Metzgereien, Imbisse und so, die haben halt jeden Tag irgendwas anderes. Das wechselt auch nur alle, oder das wiederholt sich auch alle zwei Monate dann vielleicht wieder.
Naja, klar.
Aber du hast halt nie auf einen Blick, was gibt's gerade so zu essen. Also nicht mal, als wir hier jetzt ins Büro gezogen sind, da hat unsere Mino, die hat dann täglich irgendwie bei zwei, drei Restaurants angerufen oder Gasthäusern angerufen. Was habt ihr denn heute als Tagesessen? Oder hat in der Metzgerei den A4-Zettel mitgenommen, dass man gesehen hat, was gibt's so die ganze Woche über. Und so kam dann die Idee, oder die hat uns halt nie ganz losgelassen. Und als das mit Corona losging und wir ein bisschen Luft hatten, gesagt, lass uns das doch mal jetzt versuchen. Die Restaurants haben ja auch drunter zu kämpfen.
Ja.
Und dann haben wir halt die Plattform uns schreiben lassen und versuchen da gerade so ein bisschen Fuß zu fassen, wobei es schwer ist. Ich glaube, gerade Lieferando, die halt viel Geld von den Gastronomen nehmen, da schauen viele nicht so drauf. Und unsere Plattform ist komplett kostenlos. Kostenlos eintragen, keine Provision bezahlen. Das ist einfach ein Service an den Kunden und im Endeffekt auch an die Gastronomen, wo das jeder nutzen kann.
Okay, und dann kann man sich da eintragen, kann dann seine Tagesgerichte dort dann hinterlegen und dann können die Leute quasi das angucken und zu dir kommen und dann entsprechend ihre Bockwurst kaufen.
Genau, die können halt schauen, was gibt's zu essen und gehen dann in den Gasthof oder gehen in die Metzgerei und holen sie ihr Essen ab. Jetzt prüfen wir gerade, ob wir ein Bestellsystem drüber machen können oder anbieten können über einen Drittanbieter und dass dann halt man auch eventuell direkt drüber bestellen kann. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, viele Ideen, aber ja, es müssten sich noch mehr eintragen. Schritt für Schritt sind wir da dran.
Okay, super, cool. Ist ja also auch so ein bisschen die lokalen Geschäfte dort unterstützen und irgendwie versuchen, gemeinsam aus dieser ganzen Misere rauszukommen, ne?
Genau, ich meine, jetzt gerade ist noch hauptsächlich lokal, so entstand das auch.
Ja.
Aber es funktioniert natürlich deutschlandweit. Also
ja, na, logisch.
Als ich bei der Plakatierfirma gearbeitet habe, ging es mir genauso. Wenn ich da irgendwo in Frankfurt oder Würzburg war, oder das war ja auch meistens auf dem Land, da weißt du halt nicht, was hat jetzt der Metzger oder wo gibt es überhaupt einen Metzger. Und daher denke ich schon, dass es, wenn die Zeiten wieder normal sind, gibt es auf jeden Fall einen großen Kundenstamm, der davon profitieren kann, dass er auf einen Blick sieht, was gibt es denn so
zu essen.
Preis. Aber klar, lokal stärken ist immer, wir haben immer noch eine lokale Bierfirma bei uns auf dem Platz, sind da nie zu einem großen Konzern gegangen. Wie gesagt, wir selber sind unabhängig, das ist uns immer wichtig und da schauen wir schon drauf.
Also macht ja durchaus Sinn, das auch irgendwie so ein bisschen zu bewahren, so, ne? Ich meine, macht ja vielleicht auch ein bisschen den Charme aus vom Summer Breeze, von euch, von dieser ganzen Truppe da, sage ich mal.
Auf jeden Fall, ja.
Ne? Super. Dann vielleicht nutzen wir die Plattform nochmal. Gibt es eine offizielle Möglichkeit als kleine unabhängige Band, euch zu kontaktieren, wenn man bei euch spielen will?
Ja, also man kann auf jeden Fall uns jederzeit was schicken. Auf der Homepage findet man auch die Kontaktdaten von unserer Booking-Abteilung und kann da jederzeit was schicken. Die Jungs freuen sich.
Also keine falsche
Musik zu hören bekommt. Nee, einfach vorbeischicken. Und selbst wenn es vielleicht nicht direkt klappt, aber man hat diverse Bands dann doch mal auf dem Schirm und
Okay. Siehst du, haben wir das auch abgehakt. Zum Abschluss gibt es hier immer noch so ein kleines Spielchen. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Wenn nicht, ich erkläre es dir nochmal kurz. Zum Abschluss gibt es immer nochmal einen Wunschline-Up. du bist, also bist sowieso Veranstalter, von daher, du weißt, wie es läuft, 4 Bands. Der Witz an der Sache ist, du hast unendlich viel Geld und du kannst auch tote Bands zum Leben erwecken. Schieß mal los.
Also, dann würde ich auf jeden Fall natürlich Type O Negativ buchen.
Okay.
Klar, als Namensgeber.
Ja, natürlich.
Pantera.
Ja.
Muss auch sein.
Okay.
Über 4 habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Das, ist so,
das waren immer nur die 2?
So viele Möglichkeiten. Ich muss meistens nur eine Band nennen. Ich glaube, die anderen Wünsche habe ich mir alle erfüllt. Machine Head wollte ich unbedingt mal haben. Das war auch so eine Band, wo ich groß geworden bin damit. Und wahrscheinlich würde ich dann tatsächlich Guns N' Roses, weil es mit denen angefangen hat, auch wenn die nicht ins Programm passen. Und genauso die Ärzte wahrscheinlich. Das ist immer noch so eine, das mit Ärzte und Guns N' Roses ist das gestartet und das ist halt trotzdem irgendwie so eine besondere Verbindung, die ich auch immer noch gerne live,
okay,
live schaue.
Cool. Also hast du mit den Bands irgendwann mal in irgendeiner Form zusammengearbeitet?
Nee, leider gar nicht. Oder okay, vielleicht auch zum Glück, wer weiß.
Genau, man weiß es nicht, keine Ahnung. Aber stehen die, also hast du noch Bands auf der Bucketlist für Summer Breeze?
Auf meiner persönlichen sicherlich. Ja. Also Bad Religion zum Beispiel würde ich unglaublich gerne mal buchen. Oder Rob Zombie finde ich total spannend.
Walter Bridge
finde ich eine super Band.
Hat sich aber noch nicht ergeben alles,
oder? Nee, hat sich einfach noch nicht ergeben und sind vielleicht auch nicht so die Topseller beim Breeze. Ich meine, die Bands, die perfekt aufs Breeze passen, klar, die
habt ihr alle gehabt. Buchen
wir natürlich, aber sowas, wo jetzt ein bisschen aus der Reihe fällt, Rob Zombie wird vielleicht noch funktionieren, der tut halt nur nicht so viel.
Ja.
Aber so, Bad Religion ist halt auch so ein bisschen eher so nicht so das Hauptzielpublikum bei uns.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Ja, und auf solche Bands hätte ich total Bock drauf, die bei uns nochmal zu
buchen. Ja, zurück zu deinem Wunschline-Up. Wo würde das stattfinden, das Konzert?
Wahrscheinlich würde ich mich schon in Dinkelsbühl am sichersten fühlen und ich mag ja unser Gelände und finde das schon super. Aber von den Festivals, die ich bisher so besucht habe, fand ich, das alte Gelände vom Tons of Rock in Norwegen auf der Festung in Halden,
okay,
direkt am Fjord, das fand ich irgendwie
spektakulär.
Das war mega, das war spektakulär. Wurde nicht dunkel und also war die ganze Nacht hell und im Hintergrund die Festung, die riesigen Felsen. Und das war wirklich, der Hammer.
Cool, schönes Ding. Ey, damit sind wir hier auch schon durch mit der ganzen Nummer. Ich habe auf jeden Fall zu danken, dass du dir hier die paar Minuten Zeit genommen hast, um dich mit mir hinzusetzen und ein bisschen Smalltalk zu betreiben. Ganz zum Schluss hast du natürlich auch nochmal die Möglichkeit, letzte Worte an das Millionenpublikum zu richten. Willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch irgendwas loswerden dann jetzt?
Ja, auf jeden Fall dir vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht zu plaudern. Und vielen Dank an all unsere Fans und Besucher, die uns die letzten 13, 14 Monate so unterstützt haben und sich nicht lustig gemacht haben drüber, dass wir für diesen Sommer noch ein Festival planen, dass wir nicht aufgeben, dass wir alles dran setzen, um eben stattfinden zu können, weil wir eben mit vollem Herz da dranhängen und Möglichkeiten suchen. Ja. Und da kam ganz viel positives Feedback und auch Päckchen hier mit Nervennahrung und allem Möglichen an. Und cool. Das ist wirklich extrem viel Unterstützung, auch bei unseren ganzen Merch-Geschichten, was wir das letzte Jahr gemacht haben. Also ohne die Besucher, ohne die Fans, das wäre ein ganz, ganz trauriges Jahr geworden.
Ja, verstehe ich. Cool, schön. Damit sind wir durch. Wie gesagt, nochmal vielen Dank. Ciao.